Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Abboud.
Guten Abend. Es war vor 2 Jahren, als Europas letzte Diktatur, wie Belarus genannt wird, die Schlagzeilen eroberte und diese Bilder um die Welt gingen. Hunderttausende Menschen gingen in der Hauptstadt Minsk und in anderen Städten des Landes auf die Straße, um gegen den autoritären Machthaber Lukaschenko und dessen vermutlich nur durch massiven Wahlbetrug errungene Wiederwahl zu protestieren. Es war der Beginn einer beispiellosen Protestbewegung, an deren Spitze 3 Frauen standen. Sie wurden heute in Aachen mit dem internationalen Karlspreis geehrt. Die Bürgerrechtlerinnen Svetlana Tichanowskaja, Veronika Tsepkala und Maria Kalesnikova, die in Belarus im Gefängnis sitzt und für die ihre Schwester die Auszeichnung entgegennahm. Als mutigste Frauen Europas würdigte Außenministerin Baerbock die Frauen, deren Kampf um Freiheit in Belarus weitergeht. Mit Svetlana Tichanowskaja, die 2020 als Präsidentschaftskandidatin gegen Lukaschenko antrat, spreche ich gleich. Aber zunächst Birgit Firnig mit einem Blick auf andere Belarussen im Exil, die unter der Situation in ihrer Heimat leiden.
Anna Konowalowa lebt seit 2 Jahren mit ihren beiden Enkeln im Exil in Warschau und zieht sie groß. Ihre Tochter und ihr Schwiegersohn, die Eltern der beiden, hatten 2020 den Wahlkampf für Svetlana Tichanowskaja organisiert, wurden daraufhin zu 5,5 Jahren Haft verurteilt. Sie macht sich Sorgen, weiß um die Haftbedingungen. In den letzten 2 Jahren ist es immer härter geworden. Die Leute leiden. Wenn Sie unser Gefängnis Akrestino ansehen, da werden die Menschen einfach vernichtet. Sie machen sie zu Krüppeln. Sie unterscheiden nicht, ob jemand gesund, krank oder alt ist. Sie werden dort moralisch gebrochen. Andrei Strijak ist so einer Haftstrafe nur knapp entgangen. Als Gewerkschafter organisierte er in Belarus Proteste, musste dann fliehen. Heute setzt er in Warschau den Kampf für die Demokratie in seinem Heimatland fort. Nur wenige Aktivistinnen und Aktivisten, die bei den Protesten 2020 dabei waren, sind überhaupt noch in Belarus, erzählt er. Die meisten arbeiten im Exil. Lukaschenko lebt immer noch im 20. Jahrhundert und versteht nicht, dass alles schon längst global geworden ist. Menschen, die im Ausland leben, in der Ukraine, Polen, Litauen oder in den USA, können sich genauso am Leben in Belarus beteiligen, dank neuer Technologien und Möglichkeiten wie Fundraising und Crowdfunding. So sabotierten belarussische Hacker und Aktivisten zu Beginn des Ukraine-Krieges Eisenbahnlinien, auf denen das russische Militär Nachschub in die Ukraine schaffen wollte. Diese Aktionen haben dazu beigetragen, dass Munition nicht rechtzeitig bei den Soldaten ankam, dass Raketen nicht geliefert wurden. So haben belarussische Partisanen der Ukraine geholfen. Anna Konowalowas Tochter zahlt einen hohen Preis für ihren Widerstand. Meine Tochter trägt einen gelben Aufnäher und da steht der Tag der Entlassung drauf. Aber ich ertrage es nicht, nachzuzählen, wann sie freikommen wird. Ich weiß nur, Nastja wird 9 Jahre alt sein, wenn ihre Mutter rauskommt. Immerhin, die Auszeichnung, die Tichanowskaja heute verliehen wurde, zeige, dass Europa Belarus und damit auch ihre Tochter nicht ganz vergessen habe.
Guten Abend, Frau Tichanowskaja.
Guten Abend.
Guten Abend.
Was bedeutet dieser Preis für die belarussische Freiheitsbewegung?
Zuallererst möchte ich sagen, dass wir uns geehrt fühlen, diesen Preis im Namen aller Belarussen zu bekommen, die so mutig diesen Kampf gegen diesen Diktator in unserem Land kämpfen. Diese Anerkennung bedeutet, dass die europäischen Werte für uns sehr wichtig sind und dass Europa uns sieht und auch sieht, was wir in unserem Kampf für die demokratischen Werte machen, die wir alle teilen. Das ist also eine Anerkennung, das ist Aufmerksamkeit und das ist auch eine Überzeugung.
Sie sprechen von Europa, sieht sie, tatsächlich schaut ja gerade die ganze Welt auf die Ukraine. Nehmen Sie es auch so wahr, dass der belarussische Freiheitskampf aus dem Blickfeld der Weltöffentlichkeit geraten ist?
Die Aufmerksamkeit hat sich jetzt verlagert auf die Ukraine und auf ihren Kampf für Freiheit und Unabhängigkeit. Aber wir unterstützen das komplett, denn das ist unser gemeinsamer Kampf. Ohne eine freie Ukraine gibt es auch kein freies Belarus. Und ohne ein freies Belarus gibt es keine sichere Ukraine. Dann gibt es auch keine Sicherheit in unseren Nachbarländern. Deswegen unterstützen wir die ukrainischen Kämpfer, soweit wir können. Sie wissen, dass, als der Krieg ausgebrochen ist, belarussische Aktivisten Sabotageakte an den Eisenbahnschienen durchgeführt haben, um russische Truppen am Vordringen zu hindern. Belarussen machten Fotos von russischer Ausrüstung und Raketen, die von Belarus aus abgeschossen wurden. Diese Bilder haben sie der ukrainischen Armee geschickt, sodass diese sich auf mögliche Angriffe vorbereiten konnten. Hunderte Belarussen kämpften an der Seite der Ukraine. Und auch bei meinen politischen Treffen auf dem internationalen Parkett agiere ich immer im Interesse der Ukraine, denn es ist unsere Verpflichtung als ihr Nachbar, sie in diesem schwierigen Kampf zu unterstützen.
Sie sprachen jetzt auch vom Druck, der aus der belarussischen Bevölkerung kommen soll. Sie sprachen auch von den Sabotageakten. Es wirkt aber von außen so, als sei die belarussische Opposition zumindest im Land selbst weitestgehend verstummt. Von Demonstrationen auf den Straßen sieht man nichts mehr. Täuscht da der Eindruck?
Yes, you're right. There are no more mass demonstrations on the street, but
es stimmt. Es gibt keine Massendemonstrationen mehr auf den Straßen. Aber Sie müssen verstehen, dass Demonstrationen in Belarus zu neuen politischen Gefangenen und Opfern führen würden, zu weiteren verängstigten Familien und Kindern, deren Eltern im Gefängnis sitzen. Unser Kampf findet jetzt im Untergrund statt. Ich verstehe, dass die Leute 2020 begeistert waren von den schönen Kundgebungen in Belarus. Aber jetzt haben wir ungefähr 50.000 Menschen, die Folter und Gefängnis durchmachen mussten. Wir brauchen aber aktive Menschen, die nicht im Gefängnis sitzen. Mein Mann, der sehr stark und optimistisch war, sitzt im Gefängnis. Maria Kolesnikova, meine Kameradin und Mitstreiterin, sitzt auch im Gefängnis. Und es gibt tausende andere Menschen, die aus politischen Gründen im Gefängnis sitzen. Und wir wollen nicht, dass sie im Gefängnis sitzen. Wir wollen, dass unsere Leute kämpfen können. Und der beste Kampf geschieht gerade im Untergrund, wo wir diese kleinen Schritte machen. Aber dafür jeden Tag. Sodass wir den Druck aufrechterhalten können auf das Regime, sodass es versteht, hier ist noch nichts vorbei. Trotz Terror und Gewalt sind wir am Leben und bereit, den Kampf fortzuführen. Und auch die Menschen im Exil unterstützen das. Denn dort sind sie freier und deswegen ist es auch unsere Verpflichtung, denen zu helfen, die diesen Kampf für Freiheit in Belarus kämpfen. Klar, hier ist es einfach, symbolträchtig auf die Straße zu gehen und keiner kommt dafür ins Gefängnis. Aber in Belarus kommt man, wenn man die weiß-rot-weiße nationale Flagge schwenkt, für 5 Jahre ins Gefängnis. Das ist der Preis für Kundgebungen. Ich finde, es geht nicht nur darum, schöne Bilder zu zeigen, sondern um Aktionen, die den Druck aufrechterhalten.
Aber wie optimistisch sind Sie denn noch, Lukaschenko zu stürzen und letztendlich auch den Kampf um ein freies Belarus gewinnen zu können?
Look, I'm sure that there will be.
Ich bin sicher, dass diese Diktatur in unserem Land enden wird. Ein Land ist nicht sein Diktator. Ein Land, das sind seine Menschen. Und die wollen einen demokratischen Wandel in Belarus. Ja, das kann einige Zeit dauern und wir wissen nicht, wie lang. Aber mit Solidarität, mit Unterstützung für die Zivilgesellschaft, für Medien, für unsere Organisationen und für die politischen Gefangenen tragen wir diese Flamme weiter in uns. Deswegen meine Bitte an alle Länder, unsere Bewegung zu unterstützen, sodass wir Druck ausüben können auf Lukaschenko. Es ist jetzt unsere Strategie, dieses Regime zu ermüden, aber gleichzeitig der Zivilgesellschaft zu helfen, stark zu bleiben. Nur so können wir diesen Kampf kämpfen. Und wir brauchen demokratische Reformen. Wir sind vorbereitet. Deswegen müssen Sie konsequent bleiben bei Ihren Aktionen gegenüber Lukaschenko und trennen Sie zwischen dem Regime Lukaschenko und den Menschen in Belarus und Russland. Belarus ist auch nicht Russland. Wir sind kein Teil von Russland. Wir sind ein eigenes Land mit einer eigenen Kultur und Sprache und keiner kann uns sagen, was wir tun oder lassen sollen. Es liegt an den Menschen, ihre Zukunft für sich selbst zu entscheiden.
Vielen Dank, Frau Tichanowskaja. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit.
Thank you.
Danke.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Zukunft für sich selbst zu entscheiden, das wünschen sich auch die Menschen in der Ukraine. Dort versucht das Land, die Menschen sich im Krieg mit Russland gegen den zunehmenden Druck der russischen Streitkräfte zu stemmen. Nach ukrainischen Angaben hat Russland im Donbass zuletzt mehr als 40 Städte angegriffen. In besetzten Gebieten werden an die Menschen bereits russische Pässe ausgegeben. Wie könnte dieser Krieg enden? Auf diese Frage weiß man auch in Davos, wo die Mächtigen aus Wirtschaft und Politik heute zum Abschluss noch einmal zusammenkamen, keine Antwort. Auch der Bundeskanzler nicht, der heute eine viel beachtete Rede hielt. Alexander Stenzel.
Die Erwartungen an Olaf Scholz waren hoch in Davos. Als einziger G7-Vertreter hat sein Wort hier beim Weltwirtschaftsforum Gewicht. Und natürlich musste er auf den Ukraine-Krieg eingehen. Aber präsentiert hat der Kanzler nur bekannte Positionen.
Ernsthaft über Frieden verhandeln wird Putin jedoch nur, wenn er merkt, dass er die Verteidigung der Ukraine nicht brechen kann. Darum unterstützen wir die Ukraine.
Putin werde den Krieg verlieren, davon ist Scholz überzeugt. Einen Diktatfrieden werde es nicht geben. Wie eine weitere militärische Unterstützung für die Ukraine aussehen könnte, blieb aber unklar. Dabei hatten sich genau das zahlreiche Vertreter der Ukraine gewünscht. Es sei eine holprige Beziehung.
Viel zu langsam. Das betrifft Nord Stream 2. Das betrifft mit Waffenunterstützung der Ukraine. Und wenn verlieren wir Zeit, das bedeutet, verlieren wir die Gelegenheit. Wir verlieren auch die Leben des Menschen.
Auch zur Rolle Chinas blieb der Kanzler vage. Er verurteilte Menschenrechtsverletzungen, warnte vor einer bipolaren Welt, die zwischen China und den USA aufgeteilt werde. Wie aber mit China umgehen, das wird nicht klar.
Natürlich ist China ein globaler Akteur. Aber genauso wenig wie daraus die Notwendigkeit folgt, China zu isolieren, lässt sich daraus der Anspruch chinesischer Hegemonie in Asien und darüber hinaus ableiten.
China nicht isolieren, das rät auch der China-Experte Thomas Casasklett. Vor allem wünscht er sich von der EU, dass sie proaktiv auf die Volksrepublik zugehe.
Der Westen und China müssen gemeinsam eine neue Ordnung schaffen, eine neue Wirtschaftsordnung, eine neue Sicherheitsordnung. Es kann nicht nur der Westen sein, der jetzt die Zukunft prägt.
Eine neue Wirtschafts- und eine neue Sicherheitsordnung, große Themen in Davos und große Erwartungen an Kanzler Scholz. Allerdings mit dieser Rede hat er die Erwartungen vieler hier enttäuscht.
Und zum Weltwirtschaftsgipfel im Zeichen des Krieges hat Sabrina Fritz vom Südwestrundfunk diese Meinung.
Die Stimmung auf dem Weltwirtschaftsforum war düster. Wer zu einem Geschäftsessen an einer Ausstellung über Kriegsverbrechen in der Ukraine vorbei muss, dem bleibt der Smalltalk im Halse stecken. Der Krieg gegen die Ukraine hat dieses Treffen in den Schweizer Bergen überschattet. Aber all die anderen globalen Probleme kamen dazu und haben die Politiker und Wirtschaftsbosse wie eine Lawine bedroht. Die Ernährungskrise, womit heizen wir im Winter und darf man jetzt noch Geschäfte mit China machen? Die Antworten auf diese Fragen waren spärlich, wie wenn man versucht, eine Lawine mit einem Esslöffel wegzuschaufeln. Ich nehme folgende Erkenntnisse vom Treffen der Mächtigen mit. Erstens, ein Ende dieses Krieges in Europa ist nicht in Sicht. Zweitens, alles hängt mit allem zusammen. Welche Energie wir nutzen, beeinflusst das Klima und damit die Ernte. Und ich bin für den Zustand der Welt mitverantwortlich. Ein kleines Restaurant in Davos bietet für eine kleine Spende das Essen an, das die Hotels während des Weltwirtschaftsforums sonst weggeschmissen hätten. Spargel-Ragout, Leberpastete, Croissants. 3000 Essen wandern trotzdem täglich in Davos in den Müll. Lebensmittel, die mit Energie hergestellt, transportiert und gekocht wurden. Wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, was wir kaufen, wie wir uns fortbewegen, das können wir selbst entscheiden. Die Politik muss den Weg in die Zukunft bauen. Gehen müssen wir ihn schon selbst.
Die Meinung von Sabrina Fritz. Es gab noch ein weiteres großes Thema in Davos, nämlich die weltweite Lebensmittelkrise, die durch den Krieg in der Ukraine droht. Und das alles, weil durch die russische Blockade der Häfen das in der Ukraine angebaute Getreide nicht exportiert werden kann. Auf Russland und die Ukraine entfällt fast ein Drittel des weltweit gehandelten Weizens. Aber mehr als 20 Millionen Tonnen stecken momentan in ukrainischen Speichern fest. Kreml-Sprecher Peskow rief heute erneut dazu auf, die Sanktionen gegen Russland aufzuheben. Dann könnten die Exporte auch wieder laufen. Pure Erpressung sieht darin die Ukraine. Es gibt aber auch noch mehr Gründe für den Getreidestau. Daniel Hechler.
Letzte Handgriffe vor einer extremen Geduldsprobe. Michael Kotko soll mit zwei anderen Kollegen 75 Tonnen Mais nach Europa fahren. Nur ein Bruchteil des Getreides, das auf diesem Hof bei Uman lagert. Hier muss es vor der nächsten Ernte raus. In Rumänien wird es dringend gebraucht. Bis zur Grenze sind es nur 8 Stunden, doch dann droht Stillstand, wie Kotko noch vom letzten Mal weiß. Beim letzten Mal war der Stau 17 Kilometer lang, das sind 5 mal 24 Stunden, bis wir endlich am Schlagbaum waren. Weil Russland die ukrainischen Häfen blockiert, bleibt nur die Straße, um 3000 Tonnen Getreide vom Hof zu fahren. Doch die Zeit wird knapp. Kees Huizinga hat den Betrieb vor 20 Jahren aufgebaut. Jetzt kämpft der Niederländer um die Existenz.
Es ärgert ohne Ende, aber frustriert. Und man kann nichts machen.
Es sind solche Videos seiner Fahrer von der Grenze, die ihn fassungslos machen. Eigentlich hatte die EU unbürokratische Regelungen für eine schnelle Ausfuhr versprochen, um den Hungernden der Welt zu helfen. Die Realität aber sind kilometerlange Autoschlangen, Wartezeiten bis zu 19 Tagen, am Zoll unendlich viel Papierkram.
Ja, dann sage ich, es ist Krieg. Ich meine, mit Bürokratie gewinnt man keinen Krieg. Ich meine, der Scholz soll mal mit dem Faust auf den Tisch hauen und sagen, jetzt ist Schluss, Schlagbaum aufmachen und vorwärts Getreide raus.
Viele Landwirte in der Ukraine sitzen auf Getreidebergen, auch Huizingas Nachbar Moritz Stamm. 2000 Tonnen Weizen wird der Schweizer Landwirt nicht los. Der Weg über die Straße nach Europa dauert ihm viel zu lang.
Ja, ich habe zum Teil schon kapituliert, kann man so sagen. Ja, ich fahre da gar nicht mehr hin, also schicke da gar keine LKWs mehr hin, weil das einfach keinen Sinn macht. Ja, also das wäre schon, wenn man das irgendwie da politisch lösen könnte, dass das vereinfacher gehen würde.
Doch bislang ist das nicht in Sicht. Ein Teil des Weizens fängt schon an zu verrotten. Wenn die Lager nicht bald leergeräumt werden, muss die nächste Ernte ausfallen. Und das in Zeiten von Hungersnöten in vielen Ländern dieser Welt.
Das polnische Parlament hat heute die Auflösung der umstrittenen Disziplinarkammer am obersten Gericht beschlossen. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner.
Das polnische Parlament folgt damit einer Forderung der EU-Kommission. Die Kammer war in mehreren Fällen gegen Richter vorgegangen, die die Justizreform der Regierung kritisiert hatten. Brüssel hält unter anderem deshalb EU-Corona-Hilfen in Milliardenhöhe für Polen zurück.
Am Abend machte das polnische Parlament den Weg frei. Die umstrittene Disziplinarkammer des obersten Gerichts soll abgeschafft werden. Sie darf Richter bestrafen und entlassen. Die Beendigung der Arbeit dieser Kammer soll den seit Jahren andauernden Streit mit der Europäischen Union in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit beilegen. Weil die Kammer bislang nicht aufgelöst wurde, verhängte der Europäische Gerichtshof millionenhohe Geldstrafen. Zudem wurde die Auszahlung von milliardenschweren Corona-Hilfen auf Eis gelegt. Der polnische Ministerpräsident setzt nun auf deren Freigabe. Die EU-Kommission hat sich dieses Gesetz, welches vom Präsidenten vorgelegt wurde, genau angeschaut und hat festgestellt, dass es ein Tor zum Wiederaufbauplan bildet. Die Opposition dagegen lehnte das Gesetz heute ab. Es ist nur ein Tausch von Namensschildern. Die Disziplinarkammer wird zur Kammer der beruflichen Verantwortung. Das neue Gesetz muss nun in den Senat. In der kommenden Woche wird Ursula von der Leyen in Warschau erwartet. Die polnische Regierung hofft auf die Freigabe der mehr als 30 Milliarden Euro für den Wiederaufbau nach Corona.
Das deutsche Eishockey-Nationalteam ist im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Finnland ausgeschieden. Die Auswahl von Bundestrainer Söderholm in Helsinki unterlag dem Team aus Tschechien mit 1:4. Zuvor hatten die Deutschen ihre erfolgreichste Vorrunde bei einer Weltmeisterschaft gespielt. Der US-Schauspieler Ray Liotta ist tot. Er starb in der Dominikanischen Republik, wo er sich für Dreharbeiten aufhielt, teilte sein Agent mit. Angaben zur Todesursache gab es zunächst nicht. Weltberühmt wurde Liotta 1990 durch seine Rolle als Mafioso Henry Hill im Gangster-Epos Goodfellas. Im Jahr zuvor hatte er an der Seite von Kevin Costner im Baseballfilm Feld der Träume mitgespielt. Liotta wurde 67 Jahre alt. Zudem wurde am Abend bekannt, dass der Keyboarder der britischen Band Depeche Mode, Andrew Fletcher, im Alter von 60 Jahren gestorben ist. Die Band teilte auf Twitter mit, sie sei schockiert über seinen vorzeitigen Tod. Fletcher zählte zu den Gründungsmitgliedern von Depeche Mode. In den 80er und 90er Jahren wurde sie zur weltweit erfolgreichsten Synthie-Pop-Band mit Songs wie Strange Love und Just Can't Get Enough.
Es ist eine der Vokabeln, die wir in der Corona-Zeit gelernt haben und die wahrscheinlich auch noch lange hängen bleiben wird. Aerosole. Jene kleinste Teilchen, die aus dem Mund entweichen und bei der Übertragung des Virus eine so große Rolle spielen. Unpraktischerweise entweichen beim Singen ganz besonders viele dieser Aerosole und das innerhalb kürzester Zeit. Das hat den vielen tausend Sängerinnen und Sängern in Deutschland die Corona-Zeit ordentlich vermiest. Denn die Chorstunde, die musste ausfallen, monatelang. Aber nun dürfen sie endlich wieder singen und so wird das Deutsche Chorfest mittendrin in Leipzig jetzt zum regelrechten Freudenfest. Julia Grünwald.
Letzte Handgriffe für die Generalprobe. Jeder in der Singgemeinschaft Großenhain packt mit an. Alles soll sitzen beim Deutschen Chorfest in Leipzig. Der erste große Auftritt seit Corona.
Die Stimmen leiden natürlich über so lange Zeit. Das merkt man vor allem in der Höhe, im Sopran. Und ja, wir gucken mal. Aber das hat ja jeder Chor auf dem Chorfest, dieses Problem mit dem Corona. Von daher, wir sind froh, dabei sein zu dürfen und geben natürlich alles.
350 Chöre aus ganz Deutschland treten 4 Tage lang in der ganzen Stadt auf. 500 Konzerte sind geplant, so steht es im Programmheft.
Das ist jetzt erst am Montag gekommen.
Singgemeinschaft Großenhain auf der Seite 32, 46, 76, 86 und 177. Wir sind wirklich schwer beschäftigt zu diesem Wochenende, ist aber auch schön.
Allmählich steigt die Aufregung bei den mehr als 30 Chormitgliedern.
Wenn man so ohne Familie fährt, ne, so alleine seinen Koffer packt und mit jemand anders im Zimmer schläft als mit einem Ehemann, dann ist das schon ein bisschen Aufregung.
Heute ist ein wunderschöner Tag, die Sonne lacht und so hell.
Danke sehr.
Eine Woche später geht es von der Kleinstadt Großenhain ins rund 100 Kilometer entfernte Leipzig. Das Sightseeing wird kombiniert mit Einsingen.
Ja, das senkt etwas die Aufregung, oder? Können wir noch eine Runde? Außerdem haben wir gerade sehr gut gegessen. Und dann können wir noch ein paar Schritte gehen, damit wir umso schöner singen können.
Viel Zeit zum Schlendern gibt es heute nicht. Der Tag auf dem Deutschen Chorfest ist straff geplant. Zurück im Hotel, umziehen und packen für den Auftritt.
Ein Lippenstift vielleicht und ja, die Auftrittsschuhe, da müssen wir auch ordentlich aussehen.
Die anderen Chormitglieder warten in der Hotellobby. Die Aufregung von letzter Woche scheint verflogen.
Die Zimmer sind gut.
Wir haben uns auch schon eingelebt. Wir schlafen im Doppelbett.
Und dann geht es zum ersten Auftrittsort. Ein letztes Mal proben sie den Gang auf die Bühne. Unerwartet hakt es bei der Aufstellung.
So, nur auf die Kreuze stellen, bitte. Genau, hier. Auf das Kreuz haben wir alles geübt, ja, aber wie das so ist. Hier gehen wir andersrum und ich die Kreuze. Und
es ist kurz vor 17 Uhr. Gleich wird es ernst. Die Großenhainer sind als nächstes dran.
Ich habe gerade noch im Kopf, was die anderen gerade gesungen haben und was wir für ein Repertoire haben, so, dass wir doch uns anders präsentieren. Ja, mal schauen, wie es ankommt. Also, aber ich freue mich drauf.
Die Akustik ist gut. Soweit wir uns hören. Man hört sich untereinander zwar nicht so, aber das, was rauskommt, dann entsprechend in den Saal, das klingt gut.
Und dann ist es soweit. Der erste große Auftritt vor Publikum seit mehr als 2 Jahren Pause.
Wir freuen uns sehr, hier zu sein und für Sie singen zu können und wünschen Ihnen viel Freude bei unserem Programm.
Konzert 1 geschafft. 4 haben Sie noch vor sich beim Deutschen Chorfest in Leipzig.
Und bei uns jetzt damit noch Bühne frei für Sven Plöger und das Wetter. Sven, wie wird's?
Ja, Bühne frei. Bei den Wetteraussichten ist man so ein bisschen reduziert. Es wird ganz schön frisch am Wochenende. Morgen gibt's noch einen Freitag. Im Süden ist er noch mal warm. Aber zunächst mal möchte ich meinen Blick auf die Apfelblüte richten. Ja, sie ist bei uns im Prinzip vorbei, nur noch ganz im Norden oder in höheren Lagen von 1000 Meter zu finden. Aber wir haben jetzt die ersten Apfelblütenmeldungen aus Kirkkonummi. Das ist im Süden Finnlands, 25. Mai, genau 2 Monate, nachdem die ersten Blüten aufgetreten sind in Karlsruhe oder Denzlingen. Und diese Blüte möchte ich Ihnen natürlich auch einmal zeigen. Das ist das Foto davon. Hanele Kakori hat die Aufnahme gemacht und sie ist im Süden Finnlands unterwegs. Und das bedeutet, wenn Sie es umrechnen, 2 Monate für die Distanz von 1700 Kilometer, schnell durcheinander dividieren, 28 Kilometer am Tag. Kommt die Apfelblüte voran. Wir gucken auf den 15-Tage-Trend. Wenn sie jetzt unterwegs wäre bei uns, die Apfelblüte, würde sie ein bisschen verlangsamen, denn die Temperaturen gehen runter. 15-Tage-Trend in diesem Fall für Wuppertal, 13, 14 Grad, die Höchstwerte am Sonntag. Das ist eine frische Angelegenheit, danach wird es erkennbar wieder wärmer. Vom Wetterablauf sieht es so aus, dass das Frontensystem jetzt in der Nacht von Nordwesten zu uns reinzieht, mit weiteren Schauern, vielleicht Richtung Ostseeumfeld, kurzen Gewittern. Morgen kommt das Ganze dann erst sehr spät am Alpenrand an, da bleibt es am längsten freundlich. Dahinter ein wechselhafter Charakter mit noch einzelnen Schauern, kurz auch mal durch Höhenkaltluft, Blitz und Donner. Frühtemperaturen morgen, meistens gelegen zwischen 9 und 14 Grad, Richtung Thüringen, Richtung Sachsen, teilweise nicht unter 15. Und der morgige Nachmittag höchst unterschiedlich. Hinter dieser Kaltfront im Norden gerade mal noch 13 bis 15 Grad. Und wenn Sie dann hier ganz in den Süden schauen, sind es noch mal 23 bis 25 Grad. Und es wird am Wochenende auch im Süden kühler, trotzdem freundlicher, 18 bis 21 Grad. Sonst sehr wechselhaft. Und am Sonntag bleiben wir überall in Deutschland, Aline, unter 20 Grad.
Ich hole schon mal die Regenjacke raus. Danke, Sven, bitte, für die Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier geht's jetzt weiter mit Comedy in der Caroline Kebekus Show. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Eine gute Nacht. Tschüss.